Gott verändert dich. Darum soll es heute gehen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und ich freue mich, predigen zu dürfen und ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich möchte einfach nochmal kurz beten, bevor ich anfange. Vater, du bist mitten unter uns und so bitte ich dich, dass du bei jedem Einzelnen bist, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest zu dem, was du heute sagen möchtest. Amen. Vor 3 Wochen hat Stefan eine Predigtreihe angefangen und in dieser Predigtreihe soll es um verschiedene Eigenschaften Gottes gehen und wie diese sich auf unser Leben auswirken. Angefangen hat Stefan mit dem Thema Gott macht dich wertvoll und heute soll es weitergehen mit dem Thema Gott verändert dich. Alle unsere Predigten sind online verfügbar. Falls ihr die letzte Predigt nicht gehört habt oder mal etwas verpasst habt, könnt ihr auf die Webseite gehen und ihr euch jederzeit anhören. Oder wenn ihr die Predigt von heute noch mal hören wollt, könnt ihr jederzeit online euch die nochmal anhören. Gott verändert dich. Vorweg, Veränderung ist, glaube ich, etwas, womit wir negative Assoziationen haben können. Veränderung ist meistens nichts Angenehmes. Veränderung ist meistens etwas, was unkomfortabel ist. Weil solange wir wissen, was los ist und wie der Alltag aussieht und was morgen kommt und was unser Job ist und wo wir leben und wen ich sehen möchte und wer meine Familie ist und wer meine Freunde sind. Und solange alles so ist, wie ich es weiß, kann ich ja beruhigt sein. Dann weiß ich ja, was los ist. Aber Veränderung kann auch etwas Gutes sein. Veränderung bringt Wachstum. Veränderung ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Veränderung kann sehr gut sein. Es ist aber auch genauso sehr herausfordernd. Und Veränderung ist auch etwas, was Gott schenkt. Und ich sage bewusst schenkt, weil es ein Geschenk ist, dass der große Gott mich verändern möchte. Und so wollen wir heute uns mit der Bibel beschäftigen, was die Bibel sagt zur Veränderung. Und ich glaube, einer der allerbesten Bibelstellen zu diesem Thema ist Apostelgeschichte 9. In Apostelgeschichte 9 geht es um die Bekehrung von Saulus von Tarsus. Der ist für die meisten wahrscheinlich eher bekannt als Paulus. Bevor er Paulus bekam, war sein Name Saulus. Und die Veränderung, die Gott in Paulus, wie ich ihn für den Rest der Predigt nennen werde, getan hat, ist wahrscheinlich einer der bekanntesten und erstaunlichsten, die wir in der Bibel finden können. Ein bisschen zum Hintergrund. Das Ganze spielt circa 2 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Und in seiner Zeit gab es in Israel nur wenige Menschen, die sich so in der Tora auskannten wie Saulus oder Paulus. Die Tora, eher bekannt als das Alte Testament, ist etwas, was er studiert hat und im kleinsten Detail kannte. Von vorne bis hinten hat er das Gesetz studiert und gelehrt. Er kannte jede Auslegung, jede Lehrmeinung, die damals beigebracht wurde. Und er war sozusagen wie so ein Posterkind für die Gesetzeslehre des jüdischen Glaubens. Und in seinem Brief an die Galater schreibt derselbe Paulus, wie er war. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. In Galater 1, Vers 13 bis 15 sagt Paulus Folgendes über sich selbst. Ihr wisst sicherlich, wie ich als strenggläubiger Jude gelebt habe. Ich verfolgte die Christen überall mit glühendem Hass und wollte so die Gemeinde Gottes zerstören. Ich hatte mich ganz dem jüdischen Glauben verschrieben und übertraf in meinem Eifer die meisten meiner Altersgenossen in unserem Volk. Mit aller Kraft trat ich dafür ein, dass die überlieferten Vorschriften unserer Vorfahren buchstabengetreu erfüllt würden. Aber Gott hat mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt dazu bestimmt, ihm einmal zu dienen. Seine Hingabe zu dem Gesetz, zu dem Alten Testament, brachte ihn so weit, dass er uns heute bekannt ist als ein Mörderer, als ein Terrorist, als einer, der die Christen verfolgt hat, so wie vielleicht kein anderer. Sein Glaube war ein Gesetzesglaube. Erst die Begegnung mit Jesus machte seinen Glauben lebendig und praktisch. Erst die Begegnung mit Jesus machte ihm klar, dass Jesus der Messias ist, von dem in dieser Tora, die er selbst studiert hat, die überhaupt die Rede ist. Und Ich bin ein großer Fan der Bibel und ein großer Fan davon, auch Bibel gemeinsam zu lesen. Und deshalb werden wir uns einmal den Bibeltext vor Augen bringen und diese Bekehrung des Paulus in Apostelgeschichte 9 einmal lesen. Apostelgeschichte 9, Verse 1 bis 28 und 31. Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihn an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren und sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen oder Kinder, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar eine Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind, wollte weder essen noch trinken. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm. Ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf: Geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus von Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon viel von vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Doch der Herr sprach zu Hananias: Geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell. Gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen zu predigen und zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seine Zuhörer waren fassungslos. Unglaublich fragten sie: Ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so erbarmungslos verfolgt wurden? Und ist er nicht gekommen, um die Anhänger dieses Mannes auch hier in Damaskus zu verhaften und dann die obersten Priester in Jerusalem auszuliefern? Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, sodass die Juden in Damaskus dem schließlich nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Deshalb beschlossen sie nach einiger Zeit, Saulus zu töten. Der aber erfuhr von ihren Plänen. Tag und Nacht bewachten sie die Stadttore, damit er ihnen nicht entkam. Da ließen ihn einige aus der Gemeinde, die durch ihn zum Glauben gefunden haben, nachts in einem Korb die Stadtmauer hinunter und so konnte er fliehen. Nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er sich, dort der Gemeinde anzuschließen. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er wirklich ein Jünger Jesu geworden war. Endlich nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag von Jesus die rettende Botschaft verkündet hatte. Nun erst wurde Saulus von der Gemeinde in Jerusalem herzlich aufgenommen. Er ging bei ihnen aus und ein und predigte in der Öffentlichkeit unerschrocken im Namen des Herrn. Die Gläubigen lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn Und durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen in die Gemeinde an. Ich finde diese Story so eine Wow-Geschichte. Was für eine 180-Grad-Wende. Gott hat Paulus echt verändert. Und wenn man sich fragt, was war denn der Moment oder die Ursache dafür, so einen Mörderer und Terroristen in den vielleicht größten Evangelisten aller Zeiten zu verwandeln, diesen Augenblick, in dem sein Leben sich um 180 Grad gedreht hat, dann kann man sehen, Paulus hat Jesus gesehen. Jesus zu sehen verändert dich. Jesus zu sehen hat Paulus verändert. Und Jesus zu sehen kann den noch so schlimmsten Menschen komplett verändern und dein Leben um 180 Grad auf den Kopf stellen. Ich möchte zwei Fragen beantworten, die sich mir gestellt haben, die sich dir vielleicht stellen. Die erste Frage ist, wenn Gott Paulus so verändern konnte, indem er Jesus gesehen hat, kann ich diesen Jesus dann auch sehen? Und wenn ja, wie? Und die zweite Frage, wie kann ich denn wissen und sehen, ob dieser Jesus auch mein Leben verändert? Die kurze Antwort auf die Frage, ob du Jesus sehen kannst, ist ja. Und die kurze Antwort auf die Frage, wie, ist die Bibel. In Johannes 1 steht, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und wir haben das Privileg, dieses Wort Gottes und die Worte Jesu jederzeit lesen und sehen zu können. Und je mehr wir Jesus sehen, desto mehr kann er zu uns sprechen und uns verändern. Je mehr wir sein Wort lesen und ihm in seinem Wort begegnen, desto mehr können wir ihn jetzt schon, bevor wir ihn in der Ewigkeit sehen, mehr erleben. Aber was ist denn mit diesem visuellen Sehen hier auf Erde, das, was Paulus erlebt hat? Paulus hat die Herrlichkeit Gottes ja mit eigenen Augen gesehen, so dass er blind geworden ist. Paulus selbst sagt dazu interessanterweise Folgendes in 2. Korinther 5. Paulus sagt, unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Finde ich erstaunlich, dass Paulus selbst sagt, alles, was es braucht, ist Glauben und nicht Sehen. Zur zweiten Frage, wie kann ich denn wissen und sehen, ob Jesus auch mein Leben verändert? Ich finde, das ist manchmal etwas Schwieriges. Vor allem, je mehr wir im Alltag uns ein bisschen verlieren. Jeden Tag zur Arbeit, jeden Tag aufstehen, jeden Tag derselbe Stress, dieselben Herausforderungen, dieselben Ängste, dieselben Nöte, dieselben Schwierigkeiten, körperlich oder anderweitig. Wie kann ich denn dort wissen, ob mein Leben denn sich wirklich verändert oder ob ich feststecke? Und zunächst einmal, bevor wir das beantworten, das Wort Gottes durch Paulus ruft uns dazu auf, unser Leben zu verändern. In Römer 12, Vers 2 sagt Paulus, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Dafür lässt uns Gott aber nicht alleine. Im Gegenteil, hat uns den Heiligen Geist geschenkt, um in uns zu leben und uns dabei zu helfen. Und in 1. Korinther 13 schreibt Paulus das folgendermaßen. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Und in Galater 5 beschreibt Paulus diesen Heiligen Geist und darüber, wie genau er uns dann hilft, uns zu verändern und mehr zu werden wie Jesus. Dort sagt Paulus Folgendes. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, so rum, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander an, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben, darum wollen wir uns jetzt von ihm bestimmen lassen. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 18, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein kranker Baum keine guten. So können wir uns fragen, produziert mein Leben die Früchte der Veränderung durch den Heiligen Geist? Die Früchte der Liebe, der Freude und Frieden, der Geduld, der Freundlichkeit, der Güte, der Treue, der Nachsicht und der Selbstbeherrschung. Die Aufforderung von Paulus und von Gott ist, lasst dich durch den Geist Gottes verändern. Suche nach der täglichen Begegnung mit Jesus in seinem Wort, in der Bibel. Und ob schnell oder langsam, du wirst die Früchte eines Lebens mit ihm und die Früchte seiner Veränderung in dir und in deinem Leben sehen können. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Jesus verändert Leben. Und wie Jesus Paulus verändert hat, so kann er auch uns verändern. Und du kannst dir gewiss sein, du kannst nicht zu weit weg von Gott sein und von ihm gerettet und verändert zu werden. Paulus war ein Mörderer. Paulus war ein Terrorist. Paulus hat Menschen verhaftet, sogar getötet. Und er war nicht zu weit weg von Gott, als das Sehen von Jesus so einen Menschen verändern kann. Ob eine 180-Grad-Wende oder ob Veränderung im Alltag. Jesus hat Kraft, euch in beiden zu verändern. Ob du in einem Alltag feststeckst oder ob du eine 180-Grad-Wende brauchst von der Sünde ins Leben unter der Gnade Jesu. Jesus will der Herr über unser Leben sein. Seine Veränderung soll alle Bereiche unseres Lebens betreffen. Paulus schreibt in seinem Brief an die Kolosser, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Alles, was wir sagen, alles, was wir tun, soll im Namen Jesus des Herrn geschehen. Das betrifft unser ganzes Leben, nicht nur die Gemeinde, nicht nur unsere Beziehungen, unser Familienleben, sondern all unser Handeln und all unser Sagen. Unser ganzes Leben sollen wir im Namen Jesus mit der Hilfe des Heiligen Geistes führen, sodass die Frucht des Heiligen Geistes sichtbar wird. Sei es morgens beim Aufstehen, sei es bei der Autofahrt zur Arbeit, bei der Arbeit selbst, in der Schule, in unseren Beziehungen, in dem, was wir sagen, in dem, was wir tun, sogar in dem, was wir denken und fühlen. Mein Wunsch ist es, egal ob und wie lange du schon Christ bist, dass Jesus auch dein Leben vielleicht wieder neu in allen Aspekten deines Alltags verändert. Dass ihr die tägliche Begegnung mit Jesus und seinem Wort sucht und dass die Worte des Paulus lebendig und real in eurem Leben wird, als er sagt, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Das wünsche ich mir. Dass alles, was ihr tut, was ihr sagt, dass es im Namen des Vaters und Jesus passiert und dass der Heilige Geist euch dabei hilft, dass es fruchtvoll ist, dass es voller Liebe ist, voller Freude, voller Güte, voller Nachsicht, voller Geduld. Vielleicht sitzt du hier und du hörst zu und du weißt gar nicht, ob du Christ bist. Das ist auch völlig okay. Und du weißt gar nicht so genau, was es denn hat. Und du weißt gar nicht so richtig, was du tun sollst. Dir möchte ich sagen, in Johannes 3, 16 bis 18, 18 sagt Jesus selbst Folgendes. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat nämlich seinen einzigen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten und zu urteilen, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Jesus hat alle unsere Sünden und Schuld auf sich genommen. Sünde ist nicht nur etwas, was gegen die Regeln Gottes verstößt, sondern alles, was uns von Gott trennt. Und Jesus, der Sohn Gottes, kam auf diese Erde, hat ein Leben ohne Sünde gelebt und hat sich als Opfer für uns ans Kreuz schlagen lassen, damit der gerechte Zorn Gottes, den wir als Sünder verdienen, auf ihn fällt und nicht auf uns. Er hat für unsere Schuld sein Leben gegeben. Und das ist das Evangelium und das ist das, woran wir glauben. Und dieser Jesus, der kann dich nicht nur verändern, sondern retten. Fürs ewige Leben und für den Alltag. Und alles, was du tun musst, um von diesem Jesus gerettet und verändert zu werden, ist zu erkennen, dass du ein Sünder bist, dass ich ein Sünder bin und dass wir einen Retter brauchen. Und umso schöner ist die wunderbare Nachricht, dass wir einen Retter haben, dass Jesus uns gerettet hat. Und so kannst du dein Vertrauen in ihn setzen und an das Kreuz glauben und an die Errettung glauben. Für heute bis in die Ewigkeit. Und wenn du das noch nie getan hast, dann ermutige ich dich, dein Vertrauen in Jesus als dein Retter zu setzen und deine Sünden zu bekennen. Und das wünsche ich und bete ich für dich, dass du heute Jesus Errettung für dein Leben und für die Ewigkeit erfahren darfst. Dass heute der Anfang ist in deinem Leben, dich von Jesus zu verändern lassen.